Mein Ziel ist es, das vierte Mal das Sportfoto des Jahres zu fotografieren. Und das ist immer noch sowas, was einen antreibt. Und ja, das wäre was Historisches und das würde mich auch persönlich zufriedenstellen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute möchte ich mal so zwischen Fußballtor und Fanzaun gucken. Dazwischen, da sitzt nämlich eine Berufsgruppe, die extrem wichtig ist für die Fußballberichterstattung. Ich meine die Fußballfotografen, die dazwischen gequetscht bei sicherlich ganz engen äußeren Bedingungen und manchmal mitten im Regen sitzend, versuchen, die bestmöglichen Schnappschüsse zu schießen. Und wenn ich das so sage, dann werte ich diesen Job eigentlich so ein bisschen ab. Das will ich gar nicht. Denn mein Gast heute ist der Beste, darf ich vielleicht sagen. Er selber sieht es vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber ich sage das mal, der beste Sportfotograf Deutschlands. Jürgen Fromme ist mein Gast in Bosses Bundesliga-Blog. Dreimal bereits hat er das Sportfoto des Jahres schießen können. Ist also dafür ausgezeichnet worden, Sportfoto, aber auch Fußballfoto, zum Beispiel 2007. Ein fünfjähriger Einlaufjunge vor dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV macht auf halbem Wege kehrt. Er soll eigentlich mit den Spielern, genauer mit Vincent Kompany vom Hamburger SV, auf den Rasen laufen. Ihr kennt das, wie die Einlaufkinder sich da verhalten. Ja, Abendspiel 20:30 Uhr. Der Bengel ist gerade mal fünf und vielleicht auch übermüdet und dreht auf halbem Wege schreiend und weinend um und läuft dem Jürgen Fromme direkt in die Kamera. Jürgen Fromme, geistesgegenwärtig wie immer, schießt dieses Foto und es ist das Sportfoto des Jahres 2007. Zufall, Glück oder einfach Können, um dieses Foto zu erkennen, zu reagieren, die Einstellungen am Fotoapparat so zu tätigen, in der Schnelle des Augenblicks, um eben dieses Sportfoto zu schießen. Jürgen Fromme ist heute mein Gast und ich finde es höchst interessant, was er alles so zu erzählen hat. Über den Berufsstand der Fußballfotografen, was er dort alles erlebt. Er ist jetzt ja, über 30 Jahre im Geschäft und hat diese technische Entwicklung vor allen Dingen hin zur heutigen digitalen Fotografie mitgemacht. Bevor es denn losgeht, kurz nochmal eine Vita von mir. Ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren als Fußballkommentator für Radio und Fernsehen unterwegs, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, Live-Sport, MMC, Flashscore, Radio Lippewelle, Hamm, Radio WAF. Hab so über 1600 Top-Spiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Heute mein Gast, Jürgen Fromme, wie ich meine, der beste Fußballfotograf in Deutschland. Jürgen Fromme darf ich begrüßen, einer der erfolgreichsten deutschen Sportfotografen schlechthin. Nun ist Bosses Bundesliga-Blog ja ein Fußball-Podcast, deswegen würde ich sagen, Jürgen Fromme, einer der besten Fußballfotografen des Landes. Ich glaube, dieser kleine Unterschied ist nicht ganz verkehrt, weil du im Fußball ja auch direkt an der Seitenlinie und Torlinie und Grundlinie sitzt, um dort eben tolle Fotos zu machen. Ist natürlich schwer, sich jetzt selbst zu bewerten, aber wenn ich sage, einer der Besten, wenn nicht der Beste überhaupt, würdest du da widersprechen?
Ich würde nicht sagen der Beste, aber über die Jahrzehnte sicherlich einer der Besten in Deutschland, der über Jahrzehnte versucht hat, das die Fußballberichterstattung, die Fotoberichterstattung hochzuhalten und dann auch gedruckt zu werden. So würde ich das sagen.
Ist ja nicht so ganz einfach. Welche Maßeinheit gibt es für Fotos? Der eine sagt, ist ja toll, der andere sagt, boah, gefällt mir jetzt nicht so. Man kann es ganz anders sagen und sagen, du bist schon sehr, sehr oft ausgezeichnet worden mit verschiedenen Titeln, die alle berechtigt sind. Aber ich glaube, das große Überragende ist das Sportfoto des Jahres. Und das hast du nicht nur einmal oder zweimal, sondern auch dreimal gewonnen in deiner langen Karriere. Was zeichnet denn das aus, Sportfoto des Jahres? Ist das so ein Ritterschlag für so Fotografen?
Ja, das ist der bedeutendste Sportfotowettbewerb in Deutschland. Dort nehmen alle renommierten Sportfotografen daran teil. Seit 1963 wird der ausgeführt vom Kicker Sportmagazin und da gibt es verschiedene Unterkategorien und dann muss man als Kategoriesieger man muss ein Kategoriesieger werden, um das Sportfoto des Jahres zu kriegen. Und das habe ich bis jetzt dreimal gewonnen, 99, 2,7 und 2,11. Und das haben bis jetzt auch erst zwei Kollegen geschafft. Einer davon ist auch schon verstorben. Und mein Ziel ist es, das vierte Mal des Sportfotos des Jahres zu fotografieren. Und das ist immer noch sowas, was einen antreibt. Und ja, das wäre was Historisches und das würde mich auch persönlich zufriedenstellen. Um dann aber ein gutes Foto zu machen, was wirklich über ein Jahr, über Tausende von Sportveranstaltungen drüber steht und hunderttausend Millionen Bilder, die von Kollegen gemacht werden, da muss, es muss historisch, es muss journalistisch zu dem Jahr passen. Das sind häufig Szenen, die dann jetzt, dieses Jahr war es Messi auf den Schultern der Fans in nach dem Finale, weil er der Weltmeister geworden ist. Das ist ein tolles Bild. Es wäre aber normalerweise nicht Sportfoto des Jahres, wenn es nicht dieses ikonische Bild wäre, was man gegenüberstellen kann, auch mit dem Maradona-Pokalsieg. Das muss immer auch einen journalistischen Hintergrund haben, ein Bild, was dieses zum Beispiel hat. Und meine Fotos hatten das auch. Und das da muss man dann natürlich das entsprechende Foto zu dem Jahr haben. Und das, da bin ich immer so ein bisschen für bekannt, dass es schon mir häufiger gelingt.
Ich möchte die Zahlen nochmal wiederholen. 1999 hast du gesagt. Bist du dir sicher oder war es 1997?
Nee, das war 1999. Das war Mario Basler, hat sich versteckt auf dem, hinter einem Fotokollegen. Das war der Kollege Liedl vom Kicker Sportmagazin. Und hat während des Spiels den Ball genommen und sich hinter dem Kollegen versteckt auf dem Fotokoffer. Der saß direkt neben mir und dann hatte ich die richtige Brennweite drauf, den richtigen Hintergrund gewählt. Und dann wurde das zum Sportfoto des Jahres gewählt. Leider ist der Kollege Liedl vom Kicker auch schon verstorben. Es ist also schon ja, sehr lange her, aber so ein Foto wird auch immer wieder ausgekramt in historischen Ausstellungen, wie zum Beispiel jetzt die Ausstellung im Fußballmuseum in Essen. Und da bin ich natürlich noch stolz drauf. 2007 war es der weinende Einlaufjunge. Der kam aus Riedberg und hatte die Aufgabe mit seinen Jungs beim Spiel Bochum gegen Hamburg als Einlaufkind von Vincent Kompany einzulaufen, freitagsabends um 20.30 Uhr. Und damals war der 6 und ist auf der Hälfte zum Spielfeld hin heulend zurückgelaufen. Und Vincent Kompany ist hinter ihm hergelaufen und er lief mir so in die Kamera, wischte sich die Tränen aus den Augen und Kompany versuchte ihn dann noch zu überreden. Aber da war nichts mehr zu machen, der Junge wollte nicht mehr. Und ich stand da ganz tief, man muss ja auch Kinder tief fotografieren, nicht von oben, dann sieht das Bild nicht aus, weil ich mir das Ganze angeguckt hatte. Mein damals auch 6-jähriger Sohn war 2 Wochen später Einlaufkind auf Schalke. Und ich wollte mir das halt genau angucken, wie das funktioniert, um meinem Sohn dann Tipps zu geben. Und das Foto wurde zum Sportfoto des Jahres 2007. Der Junge hat auch Karriere gemacht, der durfte die Landesgartenschau eröffnen. Ich glaube, in Riedberg oder in Gütersloh, weiß ich nicht mehr. Dann wurde er bei Stern TV eingeladen von Günter Jauch und wurde für das Rückspiel in Hamburg vom Hamburger Sportverein eingeladen, damit er nochmal den Einlaufjungen machen durfte und nicht heulend vom Platz lief. Das war dann nachmittags das Spiel und es hat alles super geklappt. Ja, und inzwischen ist der Junge, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt und freut sich, glaube ich, auch über dieses Bild.
Völlig verrückte Geschichte. Und wenn man nochmal diese Jahre überlegt, 99, 2007, 2011, dreimal Sportfoto des Jahres. Dazwischen hast du ja nicht aufgehört zu arbeiten, also weiter fotografiert, jedes Wochenende, jeden Tag. Also da liegen Jahre, um einmal im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken und sagen, ja, das hat eine Qualität, das könnte, wenn denn die Jury sagt, ja, das Sportfoto des Jahres werden. Das zeigt ja auch, wie klein die Chance ist, diesen Titel zu holen und wie groß die Herausforderung ist, sowas zu erkennen. Also so wie du jetzt sagst, bleiben wir bei diesem kleinen Jungen, der da heulend auf dich zuläuft. Bist du eine Minute später da, verpasst du ihn. Gehst du eine Minute früher schon auf deinen Platz
hin? Das sind schon Sekunden, ne? Das sind
ja, schon oder Sekunden, ne? Genau. Also was, wie viel Schicksal spielt da mit, um zu sagen, ich habe just in dem entscheidenden Moment, ja, in der entscheidenden Sekunde draufgehalten. Du sagst, der Hintergrund hat gepasst, die Beleuchtung, die Brennweite, du weißt ja alles viel besser, ja, was da nötig ist.
Ich schärfe.
Und es war eine Chance, dann ist sie weg und du triffst genau die Sekunde. Das ist ja gigantisch.
Ja, das ist natürlich dann auch viel Zufall, aber das Glück ist auch beim Tüchtigen und der immer parat ist und wachsam ist und dann kannst du diese Bilder machen. Und natürlich habe ich in der Zwischenzeit auch erste Preise gewonnen, aber dann immer nur in der Kategorie und bin dann immer knapp auch an den Sportfotos des Jahres gescheitert. Dies Jahr habe ich auch den ersten Platz in der Kategorie Fußballamateure gemacht. Vom Abschied eines langjährigen Jugendtrainers, der war 36 Jahre Trainer einer F-Jugendmannschaft. Und die Kinder haben ihm ein Spalier nach seinem letzten Training aufgebaut und haben ihm applaudiert und ihre Respekt gezeigt für die Arbeit dieses Ehrenamtlers. Und das war in der Kategorie Amateure, er hat den ersten Platz gewonnen und so wie ich gehört habe, auch ganz knapp am Sportfoto des Jahres vorbeigeschrammt. Das ist auch wieder eine kuriose Geschichte, weil der Trainer, dieser Jugendtrainer, der auch aus Dülmen kam, ich wohne ja auch in Dülmen, wurde dann zur Siegerehrung eingeladen ins Deutsche Fußballmuseum und durfte da ein paar Sätze zu seiner Tätigkeit und zu dem Bild sagen. Und er ist Schalke-Fan und hat in Dortmund so seine Probleme gehabt, sagte er auf der Bühne. Und er hätte gar nicht gedacht, dass es in Dortmund so schön sein kann. Und neben Subotic hat ihm dann auch noch gratuliert, der dort auch bei der Veranstaltung war und sagte, ich wusste gar nicht, dass Dortmunder so nett wären. Und ja, der war so richtig so ein Ruhrgebietstyp. Und dann kam noch der Marketingleiter von VW an und fand den Auftritt so gut, hat ihn dann noch spontan eingeladen zu einem Länderspiel seiner Wahl. Und das sind so Geschichten, die dann, die ein Foto ausdrückt oder auslöst. Und das finde ich immer noch spannend nach 40 Jahren, dass man selber gewisse Situationen festhält, die sonst nachher gar keiner mehr berücksichtigt hätte. Im Fernsehen ist es immer so schnelllebig, da wird was berichtet, aber wir versuchen unsere Geschichten raus, die dann auch tatsächlich zu bundesweiten und auch für die Leute, die da abgebildet wird, auf sehr interessante und für sie sehr wertvolle Art festgehalten werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Lohn unserer Arbeit.
Diese Fotos werden ja immer im Kicker veröffentlicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, das wird ja auf der Titelseite angekündigt, Sportfoto des Jahres und so weiter. Man guckt das sehr, sehr gerne, also ich zumindest, guckt das sehr gerne durch. Und es ist ja nicht nur Sportfoto, sondern auch diese Unterkategorien, wo du gerade gesagt hast, die werden auch dann veröffentlicht. Nicht selten gibt es eine Ausstellungsreise quer durch Deutschland, wo man diese Fotos selber sehen kann. Und also mich interessiert das sehr. Ich gucke da sehr gerne hinten rein. Ist ja immer hinter dem grauen Teil quasi in der zweiten Hälfte sozusagen.
Tiefdruck nennt man das.
Oh, Tiefdruck. Also im Tiefdruck ist es dann zu sehen und auch in Farbe teilweise, wenn es nicht auf Schwarz-Weiß sowieso fotografiert wurde. Sehr, sehr interessant. Aber ich als Amateur habe immer so den Eindruck, das sind immer dieselben. Nur auf der anderen Seite, wenn ich das so sage, da habe ich ja auch gerade aus dem Gespräch mit dir das Gefühl, es gibt so viele Top-Fotografen nicht, wo du fast garantiert bekommst, wenn die was abliefern, ist das aber ganz hochwertig. Geht es jetzt nicht um den Torschützen zum 1-0, den werden wahrscheinlich 1000 Agenturen fotografiert haben, aber genauso dieses Gefühl zu haben, da kann was ganz Besonderes gerade passieren und pass mal auf, da geht vielleicht was. Das sind wenige Leute, habe ich das Gefühl, weil immer wieder dieselben berechtigterweise natürlich ausgezeichnet werden.
Ja, man muss ja auch erstmal klein anfangen und ich bin ja nun seit 1990, nehme ich daran teil und die ersten Jahre, da habe ich mir auch gefragt, ich habe noch nicht mal eine Platzierung gehabt, warum gewinne ich nicht oder warum bin ich nicht dabei? Ja, da muss ich mich mal selber reflektieren und zu einer Analyse kommen und den Eindruck dann mitnehmen und sagen, okay, ich muss mich noch verbessern, ich muss ständig mein Auge am Okular haben und Situationen vorweg ahnen und nicht während des Spiels mit Leuten quatschen oder so, dann kann ich nicht den entscheidenden Augenblick fotografieren. Und den muss ich sehen, den muss ich dann auch nachher archivieren und dann auch anbieten. Und das ist ein Prozess, da kann ich mich nicht mit einer tollen Ausrüstung als 18-Jähriger hinsetzen und sagen, jetzt mache ich das Sportfoto des Jahres. Das funktioniert nicht. Wie in jedem Beruf muss man Erfahrung haben, Erfahrung sammeln und immer am Ball bleiben. Und die Kontinuität zahlt sich dann aus. Und das ist ja, wie gesagt, auch bei dir so, ist aber auch in jedem anderen Beruf so. Und das macht einen dann natürlich auch ein bisschen stolz, wenn das über 40 Jahre so funktioniert. Und ich hoffe, dass es dann auch noch ein paar Jahre anhält.
Seit 40 Jahren, sagst du, bist du jetzt als Fotograf im Sport, bei uns jetzt hier Fußball-Podcast im Fußball unterwegs. Das heißt, du hast diese ganze technische Entwicklung auch mitgemacht. So weiß ich jetzt hier nun auch, wenn ich früher auf dem Sportplatz war und man hat die Fotografen von der Lokalpresse hier nun auch gekannt. Ja, ich fahre dann mal in die Redaktion und dann gehe ich in die Dunkelkammer und dann entwickle ich den Film. Und dann gucke ich mal, ob ich da was drauf habe. Und wenn das was Glückliches war, dann hat man tatsächlich einen guten Schuss gehabt, also einen guten Fotoschuss. Oder wenn Pech, irgendwie hat Belichtung nicht geklappt. Das heißt, war ja ein Wunderkind für dich. Du bist ja wahrscheinlich dann auch aus den Bundesliga-Schalen erstmal nach Hause in die Redaktion, wo auch immer gesagt, so jetzt Dunkelkammer, jetzt drücke ich mir selbst die Daumen, dass das funktioniert und dann raus aus die Redaktion, die hat schon gesagt, was ist, Jürgen, Foto, zügig, wir müssen was machen. Ja, ja, ich muss mal gucken, nee, war nichts dabei.
Nee, also das durfte man sich auch am Anfang nicht leisten. Also ich bin ja 1983 bei den Westfälischen Nachrichten in Münster angefangen. Ganz kurz, warum bin ich da angefangen? Weil ich wollte eigentlich immer Fußballspieler werden, bei Preußen Münster natürlich, und habe da auch gespielt, bis zur B-Jugend, auch auf recht vernünftigem Niveau, aber dass es mehr wird oder dass ich besser werden könnte, das hat man auch früh gesehen, weil ich hatte einen Mitspieler, der hieß Moritz Banach, und der wurde dann später auch Nationalspieler, und dann habe ich im Training gesehen, also das schaffe ich nicht, und da habe ich überlegt, wie kann ich beim Fußball dranbleiben, und bin dann auf die Idee gekommen, zu fotografieren, und hatte auch schon Affinität zur Fotografie, weil ich in einer Foto-AG war und auch schon eine Kamera hatte. Ja, dann bin ich einfach mal zu einem Fußballspiel von Preußen Münster gegangen. Mich kannten die Leute ja da noch. Bin ich einfach auch reingekommen und habe die Fotos dann, ich glaube gegen Neheim Hüsten war das in der Oberliga Westfalen, habe die Fotos dann Uwe Peppenmoss, dem damaligen der Sportdirektion in Münster, gezeigt, und der sagte jo, und eine Woche später hat er mich angerufen und durfte ich dann, mein erster Termin war der Ex-Handball-Nationalspieler Josef Pele Pelster als Spielertrainer von Münster 08 beim ersten Training mit Text sollte ich machen. Dann kriegst du vorgegeben, du weißt das selber, wie viel Spalten, wie viel Zeilen, und dann bin ich ins kalte Wasser geworfen worden. Und dann habe ich so jeden Tag oder alle zwei, drei Tage meine Termine gekriegt von den Westfälischen Nachrichten. Habe dann auch Preußen Münster betreut in der Oberliga bis hin zur zweiten Liga. Wurde dann auch Vereinsfotograf von Preußen Münster. Und da konnte man sich das nicht unbedingt leisten, wenn man sagte, ich habe nichts, sondern man musste was haben. Und wenn ein Hochformat, wir wollen ein Hochformat haben vom Spiel Grün-Weiß-Gelmer gegen Handorf, dann hatte man das zu fotografieren. Es waren nur nicht so viele Motive dabei wie heute in der digitalen Technik. Ja, da war man froh, wenn man im Spiel ein gutes Quer- und ein gutes Hochformat hatte.
Ne? Ja, du sagst so. Gerade, man war froh. Also man konnte es teilweise nicht beeinflussen. Man hat natürlich versucht, das Maximale zu fotografieren, weil man in der Realgeschwindigkeit gesagt hat, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ganz gut, das mache ich jetzt mal. Aber gewusst hast du es nicht. Jetzt wird digital fotografiert. Das heißt, du kannst sofort auf dem Display sehen, ja, das ist gut, kannst du sofort in die Tonne kloppen, das ist gut, das kannst du behalten, das könnte vielleicht werden. Wie viele Fotos schießt du denn jetzt bei so einem Bundesligaspiel, damit das eine richtige vielleicht dabei ist?
Das kommt immer darauf an, mit wie viel Kameras ich arbeite, und wenn es ganz wichtige Top-Spiele sind, dann fotografiert man auch schon mal mit zwei Remote-Kameras, die man hinter dem Tor platziert. Dann kommen so 4.000 bis 5.000 Bilder schon mal zustande. Es werden dann archiviert so zwischen 150 und 250 Bilder. Bei einem normalen Bundesligaspiel, wo man nicht mit Remote arbeitet oder nur mit einer, dann kommen so 2.000 Bilder zustande. Also man fotografiert viel, viel mehr als früher. Früher hatte ein Film 36 Aufnahmen. Und die haben Geld gekostet, die haben Zeit gekostet, die zu entwickeln. Und dann hat man vielleicht pro Bundesligaspiel zwischen 5 und 15 Filme gemacht. Dann reden wir da mal von 200 bis 300 Bilder pro Spiel. Und in den Anfängen, von denen ich gerade berichtet, wenn man dann mit der Mofa um 15 Uhr nach Gelmer gefahren ist, 10 Minuten fotografiert hat, um dann die zweite Halbzeit irgendwo anders zu fotografieren, und dann hatte man 10 Minuten Zeit, dann hat man vielleicht 20 Aufnahmen gemacht. Und dann kam natürlich schon, wie du vorhin sagtest, ja, hoffentlich ist was dabei, aber es war halt immer was dabei. Und das war eine ganz spannende Zeit, weil man dafür auch unter Druck in der Kreisliga oder in der Landesliga beim TuS Hiltrup, beim Handball von TuS Hiltrup, und ich hab alle Sportarten in Münster und Umgebung gemacht, unter Druck, kurze Zeit, Bilder zu machen, Hochformat, Querformat fürs Archiv. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen, ja, da war ich 15, 16, als ich angefangen bin, den Grundstock gelegt, um später auch unter Druck in den großen Stadien zu fotografieren. Habe aber auch schon 1983 mein erstes Bundesligaspiel für die Westfälischen Nachrichten fotografiert. Das war Schalke gegen Bayern München, 1983. Und habe parallel immer Bundesliga, Kreisliga gemacht. Und ja, ich denke, das war ein gutes Rüstzeug, um heute da zu den Top-Fotografen in Deutschland zu gehören.
Ich denke auch, dass die Liga vielleicht gar nicht so entscheidend ist, weil die Sportler machen das selber. Aber die Anforderung ist wahrscheinlich immer die gleiche. Du möchtest persönlich die maximale Lösung und Leistung abliefern. Der Verlag möchte es ganz gerne haben. Ob nun Bundesliga oder Kreisliga ist vielleicht gar nicht mal so entscheidend. Aber wenn ich in den Presseräumen die Kollegen, die Fotografen sehe, die ja nun auch da sind und schleppen ihre Klamotten mit, wo uns einer sagt, mein Gott, ein Mikrofon, wie schwer ist das? Und ihr habt ja nun alles mit dabei, dann sehe ich auch, ja, auch wenn man mal rüber guckt von der Pressetribüne auf die Grundlinie, wenn ihr hinter dem Tor sitzt, da gibt es mittlerweile ja auch so Sonnenschutz, den ihr wohl offensichtlich über das Laptop zieht, um sofort zu gucken, was ist Sinnvolles dabei. Tor, Foto, direkt überspielen. Ist das mittlerweile so, weil ja nun auch alles online ist, dass die Redaktionen sagen, also sobald der Ball die Linie im vollen Umfang überschritten hat und damit das Tor zählt, müssen wir sofort das Tor als Foto überspielt bekommen? Ist der Druck so groß mittlerweile?
Ja, der ist, also wer mit Laptop und mit so Sonnenschutz arbeitet, zeigt schon mal, dass er vielleicht etwas später sogar dran ist, weil er dann die Bilder am Laptop bearbeitet. Wir schicken bei ganz wichtigen Spielen oder bei vielen Bundesligaspielen die Fotos aus der Kamera, ohne sie zu bearbeiten, ins Büro mit einem LAN-Kabel oder per WLAN in die Redaktion und dort sitzt ein Mitarbeiter und bearbeitet dann die Bilder und vertextet die. Das geht natürlich schneller und ist zielsicherer, als bei Wind und Wetter dann noch die Bilder auf dem Laptop zu bearbeiten. Da kommen wir dann auch nochmal zur Sicherheit in den heutigen Stadien, dass wenn man einen Laptop aufbaut vor der Südtribüne in Dortmund oder in einem anderen Stadion, hat, muss man immer damit rechnen, dass Bierbecher einen treffen und dann das Laptop auch überfluten oder auch die Kamera. Deswegen ist es immer sicherer, aus der Kamera direkt zu schicken und es ist auch schneller. Das ist eine ganz rasante Entwicklung, die auch in den letzten Jahren durch Glasfaser Einzug gehalten hat. Ob das immer gut ist, weiß ich auch nicht, weil da geht viel Masse durch. Man kann da gar nicht mehr die Klasse so richtig erkennen. Aber man muss ja mit der Zeit gehen, damit man im Geschäft bleibt.
Du hast diese Entwicklung mitgemacht. Die Stadien früher waren ja alle mit Laufbahnen drumherum. Das heißt, du hattest dann am oder hinterm Tor ja einen guten Schutz zu Fans, bevor die dich da getroffen haben, mussten die verdammt gut werfen können. Mittlerweile ist das ja vorbei. Da werden Bengalos nach vorne geworfen, da gibt's Knallexplosionen. Alles bei euch und immer wieder hört man mal, dass Fotografen da auch getroffen worden sind, auch entsprechende Knalltraumata haben und was nicht alles. Wie gefährlich ist es für dich, wenn du da direkt zwischen Tor und Zaun stehst? Deine Arbeit ist eine Arbeit, darf man nicht vergessen. Du machst deinen Job da, das ist ja nicht, dass du Spaß hast und dich da freiwillig gerne hinsetzt. Hast du da Angst, wenn du, oder gibt es verschiedene Stadien, wo du sagst, also wenn ich da hin muss, da weiß ich
vorher schon. Ja, in Dortmund ist es ein bisschen schwierig, aufgrund der Enge auf der Südtribüne, die immer die größte in Europa ist. Aber die Problematik ist natürlich von den Vereinen erkannt und es wird auch durch Fangnetze und durch den Ordnungsdienst einiges gemacht. Allerdings kann man sowas natürlich nicht hundertprozentig ausschließen und vor allen Dingen ist es ja auch gemacht worden, weil die Vereine Angst und Sorge davor haben, dass es ein Schiedsrichter oder ein Spieler trifft. Und dann haben wir nachher einen Spielerbruch, wie wir das beim Bochum-Spiel hatten in der letzten Saison. Und das kostet dann richtig Geld, das kostet Punkte, das kostet Strafen durch den DFB und der Nebeneffekt ist, dass es für uns Fotografen etwas sicherer werden könnte in Zukunft dann auch. Ich will das Thema nicht zu hoch hängen, weil mir persönlich ist noch nie was passiert, weil ich Glück hatte. Ich weiß nicht, wie viele tausend Bundeswehrspiele ich gemacht habe. Von daher sieht man, dass das nicht unbedingt eine tägliche Problematik ist, aber wenn Spiele sind, die als Hochsicherheitsspiele eingestuft werden, dann muss ich auch als Fotograf so intelligent sein und sagen, okay, dann versuche ich mich mal woanders hinzusetzen. Es wird halt immer schwieriger und das ist übrigens der Unterschied zu Amateurstadien oder auch Stadien in der Regionalliga. Ich begleite ja auch ganz gerne den SC Preußen Münster. Da kann man sich teilweise noch aussuchen, wo man sitzt. In der Bundesliga ist so sehr viel reglementiert und da kann ich vielleicht sogar noch nicht mal sagen, ich gehe mal dahin, wo nicht die Gefahr ist. Ja, es ist halt in der Bundesliga schwieriger, sich auszuprobieren als Fotograf, als beim Warendorfer SU oder ja, bei Preußen Münster, sage ich mal. Deswegen mein Tipp auch an junge Kollegen: Ihr müsst nicht in die Bundesliga gehen, ihr müsst in die unteren Klassen gehen, im Lokaljournalismus anfangen und sich langsam die Leiter hochklettern lassen.
Du kletterst seit 40 Jahren. Ich weiß gar nicht, wo willst du denn noch hinklettern? Also klar, wer dreimal gewinnt, möchte auch gerne das vierte Mal gewinnen. Hast du es eben mal angedeutet. Das wäre natürlich echt nochmal eine Herausforderung. Aber nach 2011 und wenn du den Rhythmus beibehältst, dann wird es jetzt eigentlich jeden Moment soweit sein, ne? Oder mit dem
Ja,
nächsten.
ich habe dieses Jahr schon ein paar schöne Sachen auf Lager, die ich da wieder einreichen werde. Und dieses Jahr haben wir ja auch keine Olympia-Jahr, kein EM-Jahr. Da sind immer so richtige Randthemen, kommen dann wieder nach vorne. Nächstes Jahr haben wir die Europameisterschaft, dann haben wir Olympische Spiele in Paris, dann dominieren diese Veranstaltungen. Beide fotografiere ich natürlich auch. Aber da kann man nicht ganz so individuell aussortieren wie bei einem Dorfschützen-Fußballturnier, wo man ganz exklusive Motive mal bekommt. Das ist natürlich das Ziel, viermal, das vierte Mal das Sportfoto des Jahres zu machen. Aber wenn es nicht klappt, bin ich auch zufrieden, weil ich möchte schon die Kontinuität wahren, auf einen Termin zu gehen, auf ein Spiel zu gehen und nicht nur da zu sein und mir das Spiel anzugucken, sondern ich möchte von jedem Spiel für mich sagen können, ich habe für mich das beste Foto rausgeholt und habe den Kunden zufriedengestellt und mich zufriedengestellt. Aber das passiert sehr selten. Bei den meisten Terminen bin ich nicht zufrieden, weil ich immer noch mehr Anspruch habe, als ich das dann nachher geschafft habe. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, der Hunger nach besser werden und nicht sagen, oh, ich bin jetzt irgendwo angekommen und mehr geht nicht, sondern ist so wie beim Fußballer vielleicht ein bisschen. Das habe ich eigentlich nie rausgekriegt. Und man ist nie ganz zufrieden. Man hätte die Chance noch reinmachen können oder ich hätte da den Pass besser spielen können, ich hätte da besser decken können und taktisch nicht gut gewesen. Ja, dieses Verbissene, das habe ich schon noch immer. Und dieser Ehrgeiz, wenn der mal weg ist, glaube ich, dann höre ich vielleicht mal auf.
Stillstand ist Rückschritt, sagt man ganz gerne. Also immer mehr wollen. Ich bin überrascht, sage ich dir ganz ehrlich, Jungfrau, dass du 2015 nicht das Sportfoto des Jahres gewonnen hast.
2015, da haben wir uns
Ja.
kennengelernt.
Hey, nein, wir kannten das schon vorher, aber 2015 hast du für mich zumindest das Sportfoto des Jahres geschossen, aber wahrscheinlich gar nicht eingereicht, das kann ich durchaus nachvollziehen. Liebe Fußballfreunde, ihr könnt es bei mir auf der Homepage sehen unter Fotos, Fotogalerie. Traditionsmeister 2015 in Mülheim. Da hast du mich netterweise fotografiert, wie ich auf den Rasen gehe, um diese Veranstaltung zu begrüßen, zu eröffnen. Und du erwischt mich aus dem Nebel kommend mit Licht, ja, ich würde jetzt fast sagen Gegenlicht, wo ich gedacht habe, wow, was für ein herrliches Foto. Klar, ein No-Name vorne drauf, das ist vielleicht auch nochmal
Ja, das
entscheidend.
Foto wurde ja wahrscheinlich nur, ich habe es jetzt, wo du es sagst, wieder vom geistigen Auge, aber das wurde ja nur zu diesem schönen Foto, weil du auf die Bühne
Ja, ist
gegangen bist. Jetzt
klar.
haben wir uns genug beweihräuchert.
Genau, deswegen habe ich Sie angesprochen.
Aber ich habe mich tatsächlich da jetzt nicht mehr dran erinnert, aber guck mal, die Zeit geht schnell vorbei, ne?
2015.
2015, und jetzt haben wir 2023. Und ach so, was, wenn du sagst, was möchte ich noch wieder erreichen? Ich habe jetzt, werde dieses Jahr, nächstes Jahr meine 9. Fußball-Europameisterschaft fotografieren. Und eine 10. wäre auch ganz schön noch. Und warum nicht? Ich bin 56, so kriegen wir wohl noch hin. Was meinst
56,
du?
das muss man überlegen. 40 Jahre, du bist mit 16 angefangen, mit deiner Mofa-Klettermaschine den Spielen hinterhergefahren.
Ja,
Ja, das
meistens war die auch sehr langsam.
ist ja. Ja, gut, frisieren war natürlich auch verboten, ja gut. Aber 20 Jahre machst du das noch locker, oder?
Nee, das habe ich nicht vor. Aber 10 Jahre kann ich mir das noch vorstellen zu machen. Und beruflich, also so beruflich wirklich diesen immensen Aufwand zu betreiben. Das ist nicht nur immer Spaß, sondern es ist wirklich immer dranbleiben, immer den nächsten Termin vor Augen zu haben und die Anreise ist anstrengend. Ich darf vielleicht gerade mal erzählen, dass ich letzte Woche in Fürth war bei der Frauennationalmannschaft. Da muss man erstmal hinkommen und man muss wieder zurückkommen. Man muss die Bilder bearbeiten, da sind mal locker 2 Tage weg. Und dann ist aber auch an dem nächsten Tag wieder ein Termin. Oder davor war ein Termin. Und wir kommen da nicht mit 40-Stunden-Woche hin, sondern als Selbstständiger bist du da mindestens 80 Stunden am Arbeiten. Und da muss man natürlich gucken über die Jahre, dass man da sich nicht verheizt und lernen, welche Termine wichtig sind. Wichtig sind natürlich die Termine, wo wir Aufträge von haben. Da muss man sich darauf fokussieren. Aber als Agentur ist man ja auch verpflichtet, sich selber und den Abokunden einen gewissen Content zu liefern. Und das kann ich nicht alleine. Da habe ich eine Mannschaft, da habe ich einen Partner. Und da teile ich die Termine auf. Und ich muss dann natürlich über die Jahre lernen, auch abzugeben und nicht alles selber zu machen. Und das ist ein Prozess und der hört nie auf, solange man auf diesem Niveau arbeitet. Weil wir fotografieren ja am Wochenende nicht 3 Bundesligaspiele, sondern meistens 6 bis 8 Bundesligaspiele. Dann machen wir 2 Zweitligaspiele, dann machen wir Drittligaspiele. Dann kommt noch Handball dazu. Handball ist für mich ein ganz entscheidender Faktor in den letzten Jahren geworden. Also Sport, der ehrlich ist und der auch kommt. Dann haben wir ab und zu Eishockey, Leichtathletik waren wir jetzt in Kassel. Dann beim Tischtennis gewesen. Dann kommen noch die Trainingslager von Schalke dazu. Dortmund betreuen wir. Den VfL Wolfsburg, MSV Duisburg, Preußen Münster, Bayern München, wo man alle Spiele macht. Das kann man nicht alles selber machen. Da braucht man eine Stadttruppe, die habe ich Gott sei Dank seit Jahren. Und dann machen wir das noch ein paar Jahre.
Das Ganze nennt sich dann Firo, Firo Sportfoto. Also liebe Fußballfreunde, wenn ihr mal auf die Fotos jetzt zukünftig achtet, in den nächsten Tagen ja wahrscheinlich verstärkt, nachdem ihr dieses Interview gehört habt, da steht meist irgendwo Quellenangabe, oft direkt am Foto, Firo, das ist die Agentur, die Jürgen Fromme gehört. Firo, wie kriege ich denn Jürgen Fromme in Firo rein?
Ja, mein Kürzel früher bei den Westfälischen Nachrichten, wo ich ja auch 7 Jahre für gearbeitet habe, hieß Foto Froh von Fromme. Wenn sie nicht genug Platz hatten, meinen Namen unterzuschreiben, haben sie Foto Froh geschrieben. Und das habe ich dann in meiner Agentur übernommen und mein Partner hieß oder heißt immer noch seit 31 Jahren Ibing und das I habe ich dann in das Froh reingeschoben und dann hieß es Firo. Ja, so erklärt sich das Firo.
Ja, guck, wenn man es weiß, sagt man, jo, naheliegend.
Heutzutage kann man auch Bitcoins kaufen, die Firo heißen, aber damit haben wir nichts zu tun.
Die hast du schon längst, das ist wahrscheinlich
dein Gott sei Dank habe ich keine. Backup.
Ja, wahrscheinlich muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, die Dinge sind ja doch immer sehr, sehr wackelig.
Aber, ne? Aber wir haben unseren Namen europaweit in unserem Gebiet geschützt. Hätte ich mal auch auf Bitcoins ausweisen sollen, hätte ich wahrscheinlich noch was verdient. Das aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Aber zu dem Zeitpunkt hast du nicht gewusst, dass das kommt.
Nee, kannte man ja gar nicht. Und ich kenne das heute auch nicht. Aber so setzt sich der Name Firo zusammen, klein geschrieben. Und wir haben, denke ich, da bundesweit einen guten Namen uns erarbeitet über die Jahre. Und vielleicht eine kleine Geschichte, wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein. Ich bin zum Pokalfinale mit dem Zug gefahren, habe 2 Dortmund-Fans getroffen, obwohl Dortmund da gar nicht spielte. Und die fragt mich, was ich so mache. Ich sage, ich fotografiere, fahre jetzt ein Pokalfinale und guckt mich so an. Sag mal, bist du nicht Jürgen Fromme? Ich sage, wollt ihr mich verarschen? Ihr kennt mich doch nicht. Ich bin doch nur ein kleiner Fotograf. Ja doch, wir haben dich schon mal in der Zeitung gesehen. Und ich sage, ihr habt mich höchstens jetzt gegoogelt. Nein, nein. Und da bin ich jedes Mal, ich sage, ich bin doch nur ein kleiner Fotograf, mich kennt doch keiner. Ja, und das fand ich schon, das macht einen ein bisschen stolz.
Aber Jürgen, Nimm doch mal die Tageszeitung. Wenn du montags, Bundesliga ist vorbei, du guckst die Reporter, die Berichte. Ohne Fotos brauche ich die Berichte nicht.
Ja, das ist richtig. Da sind wir aber dann auch schon wieder bei einer Problematik. Ich bin ja ein absoluter Zeitungsmann. Und wenn Samstag, weiß ich nicht, mit einem Kollegen zum Spiel nach Bochum gegen Karlsruhe gefahren bin und Uwe Leifeld hat das 3:2 in der 90. Minute gemacht, dann war das für mich Pflicht, montags das 3:2 als Tor oder Torjubel auch in den Westfälischen Nachrichten zu haben. Nur, heute brauche ich montags nicht mehr mit dem Tor von heute, heißt ja nicht mehr Uwe Leifeld, sondern einen anderen Spieler, aber das ist alles abgefrühstückt im Fernsehen, vor allem im Internet und montags ist das Spiel schon fast wieder tot. Es sei denn, es ist noch was Besonderes am Rande passiert, was im Nachhinein sich herausgestellt hat. Die Schnelllebigkeit der Berichterstattung ist noch schneller geworden. Die Menge an Fotos ist mehr geworden, weil im Internet macht man richtige Bildstrecken. Aber die auf dem Punkt Berichterstattung, ein Bericht mit einem Inhalt und das Foto transportiert als Eyecatcher dem Betrachter, den Rezipienten zum Text und verleitet ihn, den zu lesen. Ich glaube, diese Kernmessage als Tageszeitung gibt es nicht mehr. Die ist schwierig geworden. Das hat sich verändert in den letzten 40 Jahren. Sieht man ja auch in den Auflagezahlen der Zeitung. Das ist halt die Veränderung vom Digitalen zum Analogen und Print zum E-Paper oder auch zum Internet. Das ist so. Für uns Fotografen vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt 150 Bilder vom Spiel anbiete, ja, es gibt dann Bildstrecken von 50 Stück, die dann genommen werden, ne? Aber der Wert des einzelnen Bildes, deswegen ist dieser Auszeichnungssportfoto des Jahres umso interessanter, weil man unter der Masse der Bilder sich mal dieser Gedanken macht, was denn wirklich ein gutes Bild ist.
Ja, Sportfoto, ja, auch Sportfoto des Jahres, das Gesamtpaket sagt. Es wird zwar, würde ich jetzt sagen, das Bild an sich bewertet, aber wir haben ja schon eben darüber gesprochen, was ist alles notwendig, damit ein guter Fotograf dieses Foto hinkriegt. Du hast ja jetzt, wenn wir bei dem Jungen bleiben, der da weint, sicherlich nicht gesagt, bleib mal da stehen, ich hau dir jetzt mal eben ins Gesicht, damit du schön heulst. Und dann greif mal mit der Hand ins linke Auge, reib mal so ein bisschen deine Tränen.
Das wäre ja ein gestellter Journalismus. Da bin ich absolut. Das braucht man nur im Lokaljournalismus, wenn man irgendwas einen Auftrag hat, von einer Gruppe zu fotografieren. Aber man manipuliert keine Fotos, man stellt keine Fotos, man verändert keine Fotos. Das ist einfach so eine Compliance. Das macht man nicht. Wir fotografieren das, was passiert und im Geschehen, im Zeitgeschehen und da wird nicht manipuliert. Im Übrigen geht es nicht nur um das Sportfoto des Jahres, man hat ja auch internationale, vielleicht darf ich das auch erwähnen. Ich habe zum Beispiel den zweiten Platz zum besten Champions League Foto 2004 war das, glaube ich, gewonnen. Da bin ich in London von Sir Bobby Charlton geehrt worden. Das war ein großes Auditorium vor 500 Leuten und da war ich richtig stolz drauf, da von dieser Ikone einen Preis zu bekommen. Das Bild hängt auch bei mir im Keller. So hat man auch verschiedene nationale und internationale Preise bekommen. Zeigt auch die Wertschätzung manchmal für unseren Beruf und das ist dann der Lohn der täglichen Arbeit, wenn ich das so sagen darf.
1997, Weltsportfoto des Jahres, zweiter Platz.
Das hat mein Kollege Ralf Ibing in Japan gemacht. Und das war auch, diesen Wettbewerb gab es nur zwei oder dreimal. Ich habe da Platz 4 gemacht und bis Platz 3 gab es, also eher Platz 1 waren 20.000 Mark oder Euro, weiß ich nicht mehr. Aber mit Einladung nach Japan und der japanische Kaiser hat einem damals noch gratuliert. Das war eine ganz große, leider gibt es ganz große Sache, leider gibt es den Wettbewerb nicht mehr. Aber das zeigt schon manchmal, dass wir Fotografen zwar alle einen kleinen Schuss haben, aber auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und dann auch respektiert werden und ein Forum haben. Und das finde ich natürlich schön.
Eine Frage ist mir gerade eingefallen, Jürgen. Die habe ich jetzt natürlich, stelle ich sie jetzt, ich hätte sie schon vor Minuten stellen müssen. Wie teuer ist eigentlich deine Ausrüstung, die du zum Spiel mitnimmst?
Das kommt drauf an, wie viele Kameras mit mir nehmen. Wenn man mit 5 Kameras rechnet, da kommen wir so auf 50.000 Euro, nehme ich mal an.
Ich muss die Zahl nochmal wiederholen, nicht, dass das jemand jetzt falsch verstanden hat. 50.000.
Ja, aber das ist ja unser Berufszeug. Das würde ich auch gar nicht so hochhängen, weil wenn du einen Kollegen hast, der eine Kamera fürs Fernsehen hat, der kostet auch 50.000 bis 60.000 Euro. Das ist unser Werkzeug und das muss natürlich immer auf neuesten Stand sein und es muss gut gewartet sein und du musst das Werkzeug gut bedienen können. Und da fängt es bei vielen Kollegen schon an, dass sie, das ist wie ein Musikinstrument. Ich kann gut spielen, kann schlecht spielen. Nur zu besitzen reicht nicht, sondern ich muss wirklich wissen, was ich da einstelle, was ich da für Voreinstellungen mache. Und damit muss man sich halt viel beschäftigen. Und ich glaube, die richtig guten Fotografen, die kennen ihre Kamera so gut wie ein Konzert-Gitarrist oder sonst wie.
Tja, ich bemühe mich hier mein Smartphone einigermaßen ans Laufen.
Ja, du weißt, was man da alles falsch machen kann, oder ja, auch sicher. Nicht.
Also ich bin raus aus der Nummer, ich drücke drauf, fertig ist. Ich bearbeite und nichts. Also wenn das scheiße ist, dann wird es gelöscht, fertig ist.
Ja,
also.
Fällt mir ja auch schwer, weil ich bin ja mit der analogen Technik groß geworden. Ich habe Chemie angesetzt, um Filme und Fotopapier zu entwickeln. Das war ja ein ganz anderes Handwerk als heute, wo es nur um Speicherplätze, um Speicherkarten, um Auflösungen und dergleichen geht. Aber wir sind diesen ganzen Weg ja mitgegangen, mit den Firmen teilweise. Wir haben ja teilweise mit den Firmen zusammengearbeitet, die Kameras ausprobiert. So war man immer im Thema und wir haben immer versucht, die neueste und die beste Technik auch anzuwenden. Ich kann mich erinnern, dass wir 1996 oder Anfang 97 sind wir mit Schalke nach Teneriffa gefahren. Das ist die Anschlusszeit 21:05 Uhr, UEFA Cup, Viertelfinale. DPA ist da noch mit einem Fotografen hingeflogen, die hatten diese Technik noch nicht. Die haben die Filme noch entwickelt. Wir haben zwei oder drei Bilder geschickt aus Teneriffa bis 21:30 Uhr. Und diese Bilder waren in jeder Zeitung in Deutschland. Und die waren mies von der Qualität. Aber wir haben sie angeboten zeitlich, in einem zeitlichen Rahmen. Und sie waren halt verfügbar. Oder ich habe das Tor von Lars Ricken in Manchester 1997 zum Einzug ins Finale fotografiert. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Bilder geschickt. Da bin ich einen Tag mit dem Flugzeug nach Hause nach Lippstadt und gucke da beim Kiosk alle Titelseiten von Firo. Das sind natürlich Momente, die find ich richtig klasse. Und das macht man, wenn man immer vorne ist mit der Technik.
Jetzt ein Bein so ein bisschen eiskalt auf dem Rücken, wo ist das, ey, Wahnsinn. Ja, komm mal rüber.
Ja, also gerade die 90er Jahre waren natürlich eine spannende Sache mit dem Aufwecken des Ruhrgebietsfußballs. Borussia Dortmund 95 die Meisterschaft gefeiert. Und wir haben damals schon für Borussia Dortmund gearbeitet. Und ja, wie lange ist, ich glaube, 66 zuletzt die Meisterschaft, der Europapokalsieg. 63 ist, glaube ich, davor die letzte Meisterschaft ins Ruhrgebiet gekommen. Also da war ein Hunger nach erfolgreichem Fußball. Und erst nach 95 ist das auch richtig medial durchgestartet mit Sat.1 Show, mit Premiere. Und da waren wir immer dabei bei den Fernsehsendern. Das sind ja auch unsere Kunden. Und medial ist es dann richtig auf die Decke gegangen. Auch 97 mit dem Champions League Sieg in München. Ja, das haben wir alles begleitet, betreut und durften für Borussia Dortmund da auch exklusiv arbeiten. Haben auch für Schalke gearbeitet in den Jahren. Wir haben 20 Jahre lang waren wir Clubfotografen von Schalke 04. Und das war eine schöne Zeit. Man war viel näher an den Spielern dran und eng mit dem Club zusammen. Heutzutage ist das alles so mit Clubmedien und ja, ein bisschen abgeschottet von der Öffentlichkeit.
Tja, bald bist du sowieso arbeitslos, ne? Also die nächsten 20 Jahre, die du machen möchtest, klappt nicht mehr, weil KI macht ja alles. Dann brauchen wir keine
Ja, ganz
Fotografen mehr.
schwieriges Thema. Ja.
Sollen wir nochmal drüber
Aber
sprechen, oder?
Kann ich nur beantworten, die künstliche Intelligenz kann nicht das 1:0 von Schalke gegen Bayern herzaubern. Das müssen wir selber machen. Und dann fotografieren wir es auch. Aber ich könnte, die KI kann natürlich, könnte einen Jubel verfremden aus dem Archiv, aber nicht ein Momentum vorweggreifen. Das geht nicht. Erst wenn es dann im Archiv irgendwann gelandet ist, kann man Bilder verändern. Aber das Urfoto in dem Moment, das müssen wir erstmal machen, das kann nicht erstellt werden. Das ist vielleicht noch so ein bisschen. Und wir müssen uns natürlich als Fotografen auch davor schützen. Wir schreiben dann in die Caption, dieses Bild ist nicht mit künstlicher Intelligenz entstanden. Da versuchen wir so auch Standards zu erzielen. Und wir werden auch wie wir früher keine Bälle verschoben haben, weil die gerade nicht im Bild waren, werden wir auch keine Bilder verfremden oder sonst wie. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Journalismus muss immer das abbilden, was man gerade sieht und nicht das, was man sehen will.
Würde so ein Wasserzeichen helfen?
Wasserzeichen sind sowieso in den Bildern drin, die sieht man nur nicht. Also wir können zum Beispiel unsere Bilder verfolgen lassen und gucken, wer hat welche Bilder von uns benutzt, weil da sind im Hintergrund Wasserzeichen eingebaut.
Das ist für die Abrechnung nicht ganz unwichtig, ne?
Ja, wir könnten da noch mehr rausholen, wenn wir wollten, aber wir wollen ja auch nicht bis ins Detail das verfolgen. Also wir könnten das machen. Wir könnten das nachvollziehen, wo unsere Bilder genau landen. Aber meistens ist es schon so, dass es von denen ist, die dann die Bilder auch bezahlen. Viel wird im Internet, besonders bei Facebook oder sozialen Medien, einfach kopiert. Dafür hat es aber inzwischen eine Regelung mit den Facebook und Instagram und Co. gegeben. Da kriegen wir eine pauschale Vergütung für in den nächsten Jahren. Das ist allerdings jetzt noch nicht ausgeschüttet worden. Ja.
Hört sich nach viel Arbeit an, wenn du wirklich jedem Foto hinterherrennen musst oder wo du optisch vielleicht durch Zufall drauf stößt, bist ja selbst bei Facebook und so, das kommt mir total bekannt vor, habe ich das nicht selber gemacht?
Ja, wenn man das machen würde, dann kommt man nicht mehr zum Fotografieren. Aber wie gesagt, das ist demnächst rechtlich so abgesichert, dass diese Firmen eine pauschale Abgabe an die Verwertungsgesellschaften geben und dann ist man da auch wieder raus.
Dann freuen wir uns doch noch die nächsten 20 Jahre auf Jürgen Frommer als Fotograf, der weiß noch nicht wann, aber dass er es tut, ist klar. Zum vierten Mal das Sportfoto des Jahres fotografieren wird und damit sich sowieso unsterblich macht mit seiner Agentur Firo Sportfoto. Jürgen Frommer, vielen Dank, dass wir das mal vorstellen durften im Bosses Bundesliga-Blog, was Fotografen alles leisten müssen in der heutigen Zeit, geleistet haben schon in der Vergangenheit, die viel, viel mehr Aufwand bereitet hatten mit Dunkelkammern, was nicht alles, und was sich heute getan hat in dieser Entwicklung der letzten 30 Jahre. Dankeschön, Jürgen Frommer.
Ja, ich bedanke mich.
Dankeschön, Jürgen Frommel, dass du Zeit hattest, mir mal einen Einblick zu geben in deinen Job. Und ich hoffe, euch hat das genauso interessiert, was er so erzählt hat. 50.000 Euro kostet so eine Ausstattung, die er mal eben mit ins Stadion nimmt, um die besten Fotos zu schießen. Ja, da wird es einem ganz anders, wenn man als Fan mal eben so eine Bierdusche auf den Fotografen runterlässt. Das sind dann schon heftige Schäden, die da entstehen können. Also seid da zukünftig ein bisschen vorsichtiger. Dankeschön, Jürgen Fromme. Und weiterhin gut Klick. Gibt's sowas? Sage ich jetzt einfach mal. Gut Klick für die nächsten Aufgaben, für die nächsten Einsätze und für die nächste Chance Sportfoto des Jahres. Hat ja eben noch gesagt, er hat da schon ein paar Ideen. Und mal schauen, vielleicht wird er im nächsten Jahr wieder ausgezeichnet werden mit dem Sportfoto des Jahres 2023. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne mal ein Feedback geben über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken. Dann melde ich mich gerne bei euch. Könnt ihr über diesen Weg auch gerne mal Themenvorschläge einrichten. Das setze ich dann gerne um. Ja, und ansonsten, wer neu dabei war, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.